Endzeit ist auch Ausreifezeit, so hat Daniel Muhl seinen Vortrag heute Morgen überschrieben. Und wir lesen dazu aus dem Matthäusevangelium, aus dem 13. Kapitel, zunächst die Verse 24 bis 30. Matthäus 13, 24 bis 30. Jesus erzählte noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Reich, das der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Sklaven des Mannes herbei und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Das hat einer getan, der mir schaden will, erwiderte er. Die Sklaven fragten: Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Nein, entgegnete er, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zum Verbrennen in Bündel und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Wir lesen noch die Verse 37 bis 42. Jesus antwortete: Der Mann, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die zur Herrschaft Gottes gehören. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen gehören. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte hat das Ende der Welt, ist das Ende der Welt, und die Erntearbeiter sind die Engel. So wie das Unkraut ausgerissen und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel ausschicken, und sie werden aus seinem Reich alle entfernen, die ein gesetzloses Leben geführt und andere zur Sünde verleitet haben, und werden sie in den glühenden Ofen werfen. Dann wird das große Weinen und Zähneknirschen anfangen.
Ihr Geliebten Gottes,
Endzeit ist auch Ausreifezeit.
Wenn man von der großen Bosheit, die sich in der Welt befindet, Kenntnis genommen hat und gleichzeitig auch glaubt, dass der allmächtige Gott dies alles zugelassen hat, dann fragt man sich schon manchmal, warum unser Gott so viele Dinge einfach geschehen lässt. Es ist klar, dass man nicht unseren Gott für das Unrecht und die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt geschehen, verantwortlich machen kann. Das Unrecht und die Gesetzlosigkeit werden von den Geschöpfen verursacht und dafür wird Gott sie auch zur Rechenschaft ziehen, wie wir das ja aus der Bibel mehrfach erkennen können. Aber unser Gott hätte jederzeit die Möglichkeit, jegliches Unrecht sofort im Keim zu ersticken und zu unterbinden. Aber er macht es nicht. Oder teilweise nicht. Unser Herr gibt dem Bösen enorm viel Spielraum. Und jeder Mensch, der sich den Frieden wünscht und ihn auch sucht, hat das Gefühl, dass Gott dem Bösen manchmal fast zu viel Spielraum gibt. Ich habe mal ein Buch gelesen über die Inquisition in Spanien und die Foltermethoden, die da angewendet wurden. Und das hat mich zu Tränen gerührt, weil ich mich ein Stück weit in diese Menschen hineinversetzt habe. Und ich habe auch unter Tränen Gott gesagt: Wie kannst du Menschen in eine solche Tiefe hineinführen? Ich kann das nicht verstehen. Und dann nicht nur über ein paar Stunden, sondern manchmal über Wochen, Monate, Jahre. Und das sind Tiefen, die man fast nicht fassen kann. Oder denken wir an die Konzentrationslager in Nordkorea. Hier werden Brüder und Schwestern jahrelang, zum Teil sogar jahrzehntelang gequält und erleiden eine unsagbare Not. Hand aufs Herz, wer kann angesichts dieses Leidens einfach sagen, dass er ein freimütiges Ja zu diesem Weg Gottes hat? Wenn der gefangene Bruder in Nordkorea so etwas bezeugen kann, und es gibt solche, die das bezeugen können, dann dürfen wir das mächtige Wirken Gottes in der Schwachheit erkennen und uns darüber freuen und erkennen, Gott wirkt hier auf eine ganz wunderbare und verborgene Art und Weise. Mein himmlischer Vater hat mir einmal ein Stück weit einen Durchblick gegeben in diese Tiefen, indem er mir die Geschichte durch einen Menschen mitgeteilt hat von einem Gefangenen in Saudi-Arabien, war auch ein Bruder, der geschlagen wurde. Er hatte überall blaue Flecken, sein ganzer Leib tat ihm weh, er wurde in den Kerker geworfen, lag da am Boden und er wusste nicht, wie es weitergeht, ob sie demnächst wieder kommen und ihn weiterschlagen. Und dann hat er erzählt, dass plötzlich ein so großer Friede und eine so große Glückseligkeit über ihn gekommen ist, wie er es nie vorher und nie nachher erlebt hat. Man muss sich das vorstellen. In den allergrößten Tiefen wirkt Gott auf eine ganz wunderbare Art und Weise, wie wir uns das vielleicht nicht vorstellen können. Und das hat mich ein Stück weit getröstet und auch die Aussage von Petrus, dass wenn wir geschmäht werden, dass der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes auf uns ruht. Und das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass wenn wir solche Zeiten auf uns zukommen sehen, dass wir einfach noch mehr auf unseren Herrn schauen und auf ihn vertrauen, dass er uns durchträgt, auch wenn wir vielleicht einmal in solche Extremsituationen hineinkommen. Wer kann aber angesichts dieses Leidens einfach sagen, das ist okay? Das geht nicht. Wenn wir Mitleiden und Liebe für diese Geschwister verspüren, dann kommen wir oder sollten wir mit Tränen vor das Angesicht Gottes kommen und den Himmel bestürmen und einfach immer wieder fragen, wie lange noch, Herr? Ich glaube, wir dürfen unseren Gott fragen, wie lange noch muss das so weitergehen in Nordkorea? Natürlich weiß ich, dass der Herr es so zugelassen hat und dass er damit auch seine Ziele verfolgt. Aber wenn meine Seele daraus einen kühlen Pragmatismus entwickelt, dann müsste ich meine Liebe in Frage stellen. Ein solcher emotionsloser und scheinbar frommer Pragmatismus wäre nicht im Sinne Gottes. Und das zeigt uns auch eine Stelle aus Offenbarung 6, 9 bis 10, wo es heißt, und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Man beachte, dass sie bereits umgebracht wurden und eigentlich das Leid hinter sich haben. Ja, die können ja sagen, ach, endlich geschafft, ja, jetzt ist gut. Nein. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Da ist eine Betroffenheit, ein Schreien zu Gott. Letztlich auch ein Ausdruck der Liebe. Die Märtyrer vor dem Altar schreien zu Gott und sie drängen ihn, dem Treiben der Blutmenschen ein Ende zu setzen, indem der Herr endlich mit seinem Gericht beginnt. Das Gleichnis vom Weizen und Unkraut zeigt uns die Absicht Gottes, alles ausreifen zu lassen, sowohl das Böse als auch das Gute. Dieses Gleichnis gibt uns ein Stück weit Antwort auf die Frage, warum der Herr das Böse und die Ungerechtigkeit lange Zeit nicht unterbindet. Die Auslegung des Herrn haben wir auch gelesen. Das ist ja dann ab Vers 37. Und jetzt möchte ich zuerst einige Gedanken zum Reich der Himmel sagen. Das Reich der Himmel oder anders übersetzt das Königreich der Himmel oder die Regentschaft der Himmel ist immer wieder eine Wortkombination, die unser Herr Jesus gebraucht, um mit einem ganz bestimmten Bild die Gegebenheiten dieses Reiches zu beschreiben. Zum Beispiel macht er auf die Tatsache aufmerksam, dass selbst der Kleinste im Reich der Himmel größer sein wird als der Größte, der je von einer Frau geboren wurde. Wer weiß, wer das ist? Genau, Johannes der Täufer ist der Größte, der je von einer Frau geboren wurde. Und wenn wir sein Leben anschauen, dann stellen wir fest, dass er mit einer unglaublichen Hingabe und Konsequenz seinen Dienst vollbracht hat. Wir lesen ja eigentlich gar nichts Negatives von ihm, außer dass er einmal so ein bisschen Zweifel hatte im Gefängnis, ist jetzt dieser Jesus wirklich der Messias? Ja, da sind dann so ein bisschen Zweifel über ihn gekommen. Aber er hat sich total hingegeben und er ist der Größte, der je von einer Frau geboren wurde, und der Kleinste im Reich Gottes ist aber noch größer. Das heißt, im Reich Gottes ist dann noch mehr Hingabe, noch ein intensiveres Ausgerichtetsein auf Gott. Es werden aber nicht nur Gegebenheiten aufgezeigt mit dieser Wortkombination, sondern auch heilsgeschichtliche Entwicklungsprozesse. In diesem Gleichnis wird eine Absicht Gottes ganz besonders deutlich. Bevor das Reich der Himmel für alle sichtbar in Erscheinung treten wird, kommt es zu einer Ausreifung von allem. Sowohl das Gute als auch das Böse muss zuerst ausreifen. Das ist eine himmlische Grundsatzentscheidung. Wir hätten es anders gemacht. Und offensichtlich wollten es auch die Engel anders machen, oder zumindest sie haben gefragt, Herr, sollen wir das Unkraut ausreißen? Ich habe mir mal in meiner Fantasie vorgestellt, wie es wäre, wenn ich allmächtig wäre. Ist eigentlich ein interessanter Gedanke.
Vor allem für mich.
Aber es ist nämlich interessant. Ich habe mir mal überlegt, eigentlich wäre das ein ganz tolles Buchprojekt. Ja? Ich würde einmal allen oder vielen Prominenten, wie zum Beispiel Angela Merkel und so, würde ich anschreiben und sagen, schreiben Sie doch mal 2 DIN A4 Seiten auf, was Sie tun würden, wenn Sie allmächtig wären. Und wenn dann diese Prominenz zurückschreiben würde und ihre Idee zusammenfassen würde, das wäre hochinteressant, was da kommen würde. Und diese Reaktionen könnte man in einem Buch zusammenfassen und ich bin überzeugt, dieser Buch würde ein Renner. Aber das ist interessant, könnt das mal aufschreiben, was würdet ihr eigentlich machen? Und als ich da so in meiner Fantasie überlegt habe, ja, also ich würde das Böse würde ich gleich im Keim ersticken, damit endlich mal Ruhe und Frieden auf dieser Erde kommen würde. Ich würde die Bösen gleich unterbinden. Und ich habe dann weiter überlegt, ja, was bedeutet das, wenn dann plötzlich das Böse so weg ist und so und es geht allen gut und wir können den Wohlstand genießen und das Leben genießen und wir würden im Fleisch eigentlich bald einmal sehr selbstzufrieden werden und wir würden Gott wahrscheinlich wieder vergessen. Und dann bin ich dann plötzlich zum Schluss gekommen, eigentlich ist es ganz gut, wie du es machst. Ja? Versteht ihr? Es ist einfach, darum ist es ganz gut. Man kann ruhig mal der Fantasie hier freien Lauf lassen. Also, es wäre ja das Naheliegende quasi, das Böse im Kern abzuwürgen. Doch der Allmächtige hat anders entschieden und wir werden sehen, er hat gute Gründe dafür. Wir erwarten die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und für die Menschheit wünschen wir uns doch sehr, dass das Reich Gottes auch schon bald sichtbar kommen mag. Die Regentschaft der Himmel bedingt aber, eine Ausreifezeit. Wenn ich die Auslegung Jesu nicht kennen würde, wonach der gute Same die Söhne des Reiches sind, hätte ich gesagt, der gute Same ist das Wort Gottes. Das wäre auch nicht unbedingt so falsch, denn im Gleichnis vom Sämann wird der Same, welcher auf die Erde fällt, mit dem Wort des Reiches verglichen. Matthäus 13, 18, also im gleichen Kapitel. Bei genauerer Betrachtung ist der Unterschied auch gar nicht so groß. Die Söhne des Reiches sind ja Wortträger. Das heißt, solche, die das Wort Gottes in sich haben und dieses Wort auch bewahren, wie das in Johannes 17, 6 steht. Die Söhne des Reiches werden also als Wortträger in die Welt gesät und sie haben die Bestimmung, Frucht zu bringen. Wahre geistliche Frucht entsteht jedoch durch einen Prozess, der uns normalerweise nicht gefällt. Jesus sagt dazu in Johannes 12, Vers 24, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Diese Aussage machte Jesus vor allem deshalb, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass es nur dann reichhaltige Frucht geben kann, wenn er als das Weizenkorn sein Leben lässt. Doch dieses geistliche Gesetz gilt auch für uns. Ich bin davon überzeugt, nur wenn unser Eigenleben stirbt, und wenn wir nicht mehr uns selbst leben und wenn wir von unseren eigenen Werken zur Ruhe gekommen sind, wie das in Hebräer 4, Vers 10 steht, kann auch geistliche Frucht in unserem Leben entstehen. Je mehr die Selbstverwirklichung an ihr Ende gekommen ist, desto mehr kann auch der Geist durch sein Wort in uns Raum gewinnen. Nebenbei bemerkt, jedes biologische Samenkorn ist auch ein Wortträger. Die Geninformation eines Samens bewirkt beim oder nach dem Absterben auch die Wurzelbildung und den Wachstum des Halmes. Der Abschluss dieses Wachstums führt dann zu einer reichhaltigen Frucht. Ohne die Geninformation im Samenkorn würde nichts passieren, wenn das Weizenkorn in die Erde fallen würde. Die Söhne des Reiches sind dazu in die Welt gesägt, damit sie in dieser Welt reiche Frucht bringen. Der Feind nutzte das Schlafen der Menschen aus, um das Unkraut zu säen. Wer die Bibel etwas besser kennt, weiß, wie gefährlich der geistliche Schlaf ist. Menschen, die sich im geistlichen Schlaf befinden, sind auch solche, die kaum im Gebet wachen. Nur das Gebet, die Liebesbeziehung zum Herrn und dadurch auch das Hören auf sein Wort hält uns wach. Gebet, Liebesbeziehung zum Herrn, das ist ja auch im Gebet drin, und das Hören auf sein Wort, das hält uns wach. Wenn ich am Morgen 5 Minuten die Bibel lese und am Abend 3 Stunden fernschaue, dann glaube ich nicht mehr, dass wir groß wachsam bleiben können. Nur wer geistlich wach ist, kann sich auch wirklich orientieren und die verborgenen Gefahren der Endzeit erkennen. Immer wieder fordert uns die Bibel dazu auf, im Gebet zu wachen. Schlafenden Menschen ruft der Apostel Paulus zu in Epheser 5, Vers 14, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wenn uns der Feind so weit gebracht hat, dass wir kaum mehr Zeit für das Gebet und die Bibellese haben, dann hat er uns schläfrig gemacht oder wir sind bereits eingeschlafen. In diesem Zustand können wir das Echte vom Unechten immer schlechter unterscheiden. Christen lassen sich im Schlafzustand vielleicht von einer spektakulären Frömmigkeit und vom sichtbaren Erfolg blenden, sodass sie denken, das sei jetzt das wahre Christentum. Ich bin davon überzeugt, dass die ganz großen geistlichen Multiplikatoren, dass die sehr oft im Verborgenen anfangen und auch im Kleinen dienen und vielleicht auch Dinge sagen, die dann eben Jahrzehnte später noch eine ganz große Bedeutung haben. Ich lese zurzeit ein Buch von Fritz Binde, das heißt »Die heilige Einfalt«. Kann ich jedem empfehlen. Ein wunderbares Buch, aber ich darf eine Warnung aussprechen. Jeder, der sich selbst verwirklichen will, für den ist das Buch nichts. Ja, also der kann es gleich vergessen. Wenn man sich selber verwirklichen will in der frommen Szene, dann muss man nicht dieses Buch lesen. Und wenn man dieses Büchlein liest, dann kann man das nicht so schnell durchlesen. Man muss vielleicht 2, 3 Sätze lesen und dann muss man darüber beten. Es ist einmalig. Aber nichts für Leute, die im Rampenlicht stehen wollen. Ich meine, es gibt solche, die stehen einfach im Rampenlicht, weil sie einen Dienst haben da, aber es ist ein Unterschied, ob man da stehen will oder ob man dahin geführt wird. Die heilige Einfalt von Fritz Binde. Doch für mich stellt sich die Frage, welche Zeit hier in diesem Gleichnis angesprochen wird. Wann haben die Menschen geschlafen und wann hat der Feind dieses Unkraut gesät? Die erste geistliche Schläfrigkeit können wir natürlich beim Fall Adams orten. Und dieser Fall hat mehrere Aspekte, die eine Rolle spielen und die auch sehr interessant sind für unser Leben. Erstens, der Reiz des Unbekannten. Zweitens, die Frucht war schön anzusehen. Drittens, das fehlende genaue Beachten des Wortes Gottes. Viertens, die logische Erklärung des Feindes für das Verbot. Also der Satan war ja so schlau, dass er sehr logisch erklären konnte, warum Gott verboten hat. Und fünftens, die Lust mehr sein zu wollen. Alles durfte das erste Menschenpaar genießen, nur eine Frucht nicht. Im Laufe der Zeit wurde das Unbekannte vielleicht immer ein bisschen geheimnisvoller und reizvoller. Vielleicht tauchte immer wieder die Frage im Herzen auf, was ist eigentlich die Erkenntnis des Guten und Bösen und warum dürfen wir diese nicht haben? Fehlt uns dann nicht irgendetwas und was heißt schon sterben? Die Frucht war schön anzusehen. Sie übte eine große Faszination aus. Und wieder die Frage, warum ist so etwas Schönes verboten? Der Wunsch, die Sehnsucht und die Begierde, diese Frucht genießen zu können, ist dann vielleicht im Unterbewusstsein ganz langsam gewachsen. Optisch hat wahrscheinlich der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen mehr beeindruckt, optisch, als der Baum des Lebens. Das ist übrigens heute noch so. Die Weisheiten und Philosophien dieser Welt haben eine größere Anziehungskraft als das Wort Gottes. Ein spannender Spielfilm gelüstet uns Menschen mehr als das Studieren des Wortes Gottes. Hat größere Anziehungskraft. Ja. Im Gespräch zwischen der Schlange und Eva gibt es ein kleines Detail, das kaum beachtet wurde. Bevor ich dieses Gespräch zitiere, möchte ich noch aus 1. Mose 2,9 lesen. Da heißt es, und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und in Vers 16 heißt es dann, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du davon isst, musst du sterben, des Todes sterben. Die Bibel sagt uns ja nicht explizit, ob das erste Menschenpaar vom Baum des Lebens gegessen hat. Das wissen wir nicht so ganz genau. Es wäre durchaus denkbar, dass sie nie davon gekostet haben. Sicher ist auf jeden Fall, dass sie nach dem Sündenfall nicht mehr davon essen durften. Es wäre also sehr gut möglich, dass Adam und Eva gar nie vom Baum des Lebens probierten. Aber man kann es nicht sicher sagen. Als Eva der Schlange antwortete, sagte sie Folgendes, und hören Sie jetzt genau hin. Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Haben Sie bemerkt, dass die Antwort Evas einen Fehler enthält? Sie behauptete, dass sie von allen Früchten des Gartens essen durften, aber vom Baum, der in der Mitte des Gartens ist, nicht. Das stimmt so nicht, weil der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens stand und bei diesem existierte kein Verbot. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war unmittelbar daneben. Also so vermute ich auf jeden Fall. Aus der Antwort Evas kann man entnehmen, dass sie nicht genau auf die Worte Gottes Acht gab. So ein bisschen oberflächlich. Die stehen ja nebeneinander. Und ja, der Baum da in der Mitte. Nein, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist was anderes. Hätte sie das Wort Gottes ganz genau beachtet, hätte sie der Schlange nicht diese Antwort gegeben. Die Erklärung der Schlange erschien durchaus logisch. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß. An dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ziemlich sicher dachte Eva, das erklärt ja das Verbot. Gott wollte nicht, dass jemand so groß und mächtig ist wie er selbst. Und weil er das verhindern will, hat er uns verboten, davon zu essen. Sehen wir hier, wie schlau die Schlange ist. Und heute gibt es auch so ganz schlaue Menschen, ja. Die können so gut argumentieren, dass wir einfach sagen, ja, der hat ja absolut recht. Jetzt verstehe ich den Sinn. Die Verführung Satans war perfekt inszeniert. Zuerst stellte er die Worte Gottes in Frage, indem er fragte, sollte Gott gesagt haben, dann liefert er eine plausible Erklärung für das Verbot und schon ist der Zweifel geboren. Die Schönheit der Frucht machte sie noch zusätzlich begehrenswert, so dass Eva zu dem Schluss kam, es macht durchaus Sinn, diese Frucht zu essen. Die Perspektive, auch so wie Gott zu sein und zu erkennen, was gut und böse ist, war so vielversprechend, dass Eva zugegriffen hat und bis heute leidet eine gesamte Menschheit unter diesem Zugriff. Doch für mich ist auch klar, jeder Mensch wäre in gleicher Weise gefallen und keiner könnte sagen, das wäre mir nie passiert. Ein Mensch kann nur dann der Verführung Satans widerstehen, wenn er aus Gott geboren wurde und in einer ungetrübten Gemeinschaft mit dem Herrn der Herrlichkeit lebt. Nur dann kann er widerstehen, sonst hat er keine Chance. Weil Jesus Christus vom Heiligen Geist gezeugt wurde, war er als einziger in der Lage, allen Versuchungen Satans zu widerstehen. Ohne eine Zeugung durch den Geist Gottes ist kein Geschöpf im ganzen Universum in der Lage, den Versuchungen auf Dauer zu widerstehen. Eva war geistlich schläfrig, weil sie nicht einfältig auf Gott ausgerichtet war und auch nicht aus einer ununterbrochenen Beziehung zu Gott herauslebte. Das führte dazu, dass sie auf eine andere Stimme hörte, etwas Begehrenswertes sah und Zweifel an den lauteren Motiven Gottes bekam. Also sie wurde zwiespältig. Also die heilige Einfalt ist ja ein einfältiges Ausgerichtetsein auf Gott. Und der Weltmensch ist zwiespältig. Ja, da könnte auch noch etwas Tolles sein und da ist zwiespältig. Und mir gefällt der Begriff, den die Indianer benutzt haben, du sprichst mit gespaltener Zunge. Also ihr wisst ja, die Schlange hat eine gespaltene Zunge. Das ist unglaublich passend. Wer lügt, spricht mit
gespaltener Zunge. Das Hören auf die fremde Stimme traute sie Gott plötzlich eine Hinterlist zu und dachte dabei, das Verbot solle nur verhindern, wie Gott zu werden. Der Ablauf, wie es zur Versuchung kam, war ein Paradebeispiel dafür, wie wir Menschen geistlich schläfrig werden und dadurch für viele Verführungen empfänglich werden. Leider sind auch wir Christen zu wenig einfältig auf Gott ausgerichtet. Wie oft haben wir noch diesen zwiespältigen Blick und wie oft unterbrechen wir noch unsere Liebesbeziehung zu unserem himmlischen Vater. Das macht uns schläfrig und auch verführbar. Die Auslegung unseres Herrn ist klar, der Feind ist der Diabolos, der Teufel. Griechisch eben Diabolos. Übrigens, gestern hat es ja bei diesen 18 Punkten war ja ein Punkt Verleumder. Da steht auch das griechische Wort Diabolos. Also, der Feind ist der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der große Vermischer, derjenige, der Wahrheit mit Lüge perfekt vermischt. Seine gefährlichsten Giftcocktails sind die Botschaften, die 90 oder mehr Prozent Wahrheit enthalten. Also, ich bin da sehr sensibel geworden. Wenn es Leute gibt, die mit der Bibel hantieren und sehr viele biblische Wahrheiten auch predigen, aber gleichzeitig merkt man, es geht ihnen sehr stark darum, sich selber in der Gesellschaft zu inszenieren und sich selber darzustellen, dann wächst in mir der Zweifel, lebt dieser Mensch wirklich zur Verherrlichung Gottes? Also ich glaube, dass wir gerade Verkündiger immer wieder an diesem Maßstab prüfen müssen, leben die wirklich zur Verherrlichung Gottes? Ist es ihnen zutiefst ein Anliegen, dass ihr Gott groß gemacht wird? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Natürlich müssen wir wissen, dass bei jedem Verkündiger, wenn er anfängt in seiner Karriere, dass das eigene auch immer noch eine gewisse Rolle spielt. Ja, also es gibt keiner, der fängt an mit 30 das Wort zu verkündigen und genießt das nicht ein Stück weit vorne zu stehen. Also bitte, diese Illusion können wir gleich vergessen. Das eigene spielt immer auch ein Stück weit eine Rolle mit. Aber mit der Zeit sollte klar werden, es geht mir in der Verkündigung nur darum, dass er groß gemacht wird und dass die Gemeinde aufgebaut wird. Wie gut ich selber dabei wegkomme, spielt absolut keine Rolle. So sollte es sein. Und Sektenführer und so Leute, die sich so richtig inszenieren können und eine große Show machen können in den Gottesdiensten, ja, und dann so richtig ein High-Gefühl bekommen, wenn alle A und O machen, da müssen wir schon immer sehr, sehr vorsichtig werden. Dass wir einmal in das Bild Jesu verwandelt werden und dass wir einmal ihm gleich sein werden, steht ja in 1. Johannes 3, 2, das ist eine Wahrheit Gottes, aber der Durcheinanderwerfer weist uns einen falschen Weg dahin. Wir können so werden wie Gott, ohne den Prozess, den Gott uns durchlaufen will. Und der Prozess dahin ist ein Prozess des Leidens und des Sterbens. Und der Feind will gerade auch uns Christen deutlich machen, du kannst mal werden wie Gott, wenn du nur gottesfürchtig bist und recht glaubst, dann kommst du dahin. Ich zeige euch einen Weg in die ewige Gesundheit. Ich zeige euch einen Weg in das ewige Leben, ohne zu sterben. Ich zeige euch einen Weg in die Herrlichkeit, ohne zu leiden. Ich zeige euch einen Weg in die Freude, ohne Tränen. Und ich zeige euch einen Weg in das Glück, ohne dass ihr euch verändern müsst. Ihr dürft eure Lust gerne weiter ausleben. Diese Botschaften werden dann ganz biblisch verpackt und so präsentiert, dass die Zuhörerschaft davon überzeugt ist, es ist nie Gottes Wille, dass ich leide. Ja, liebe Geschwister, also wenn wir ein bisschen die Bibel kennen, ja, nur ein kleines bisschen,
dann ist das Verführung pur. Verführung pur. Nennt mir ein Gottesmann im Neuen Testament oder im Alten Testament, der nicht leiden musste. Nur einen. Wenn ich vielleicht noch einen zitieren kann, ist das vielleicht Salomo. Aber wie der geendet hat, das wisst ihr. Was hat David gelitten? Was hat ein Petrus gelitten? Was hat ein Paulus gelitten? Und das waren ja Männer, die wirklich im Wohlgefallen Gottes gelebt haben. Was hat ein Abraham gelitten? Was hat ein Jakob gelitten? Was hat ein Josef gelitten? Und dann gibt es Christen, die behaupten von der Kanzel, du musst nur recht glauben und Gott will nicht, dass du leidest. Dann sagen sie, ja, im Alten Testament, das gilt ja nicht mehr für uns, das Neue, ja, aber gibt es im Neuen Testament Christen, die nicht gelitten haben? So ein Quatsch. Dass Gott uns in die Einheit führen will, ist ebenso biblische Wahrheit, aber der Diabolos will uns Menschen weismachen, dass solches nur durch die Toleranz möglich sein würde, in der man alle Religionen als mögliche Wege zum Ziel akzeptiert. Jesus Christus als Religionsstifter und Prophet ist schon okay, aber seine Aussage, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand komme zum Vater als nur durch ihn, das geht eindeutig zu weit und verhindert eine gottgewollte Welteinheit. Ja, so ist es. Gottes Ziel ist es, dass wir einmal ohne Geschrei, Tod, Schmerz und Leid sein werden. Das ist Gottes Ziel. Auch das prophezeit uns die Bibel. Doch der Satan will uns weismachen, dass wir dieses Ziel hier schon auf der Erde erreichen können. Und wenn man recht glaubt und Gottesfurcht übt, dann muss man nicht leiden. Die Aussage der Apostel, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen, in Apostelgeschichte 14, 22, das gilt für uns heute nicht mehr. Passen wir doch auf. Man kann Endziele Gottes, die wunderbar sind, kann man so in die Gegenwart hinein projizieren, dass man den Eindruck vermitteln kann, wir kommen und jetzt kommen wir dahin, ohne den Umweg über die Leiden. Und dann wundert man sich, warum diese Leute so viele Anhänger haben. Ja, das ist ja keine Frage. Wer will denn schon gerne leiden? Doch niemand. Wenn es irgendeine Lösung gibt, ohne Leiden, direkt in die Herrlichkeit zu kommen, direkt in den Segen Gottes, in den irdisch-materiellen Segen, der dann bleibt bis zum Tod und womöglich werde ich dann reich und gesund bis zum Tod und am Schluss schlafe ich nur noch ein. Ja? Keine Leiden, null, nichts. Das ist schon attraktiv. Man könnte die Liste fast endlos fortführen. Der Satan nimmt biblische Wahrheiten, stellt sie in einen falschen Kontext und zeigt uns Menschen einen falschen Weg zum Ziel. Dieser Weg scheint immer viel angenehmer zu sein als der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Je mehr man sich gegen das Erziehungsprogramm Gottes wehrt, ja, wir stehen alle im Erziehungsprogramm Gottes, alle, weil es eben nicht immer angenehm ist, desto mehr werden die Menschen auch empfänglich für die Inspirationen Satans. Wenn man sich dann dem Einwirken Gottes ganz verschließt, kommt es zu einer Verhärtung und dadurch auch zu einer Inspiration Satans und man wird zu einem Sohn des Bösen. Das griechische Wort für Unkraut lautet Zizanion. Wahrscheinlich ist damit der Taumellolch gemeint, eine etwa 70 cm hohe weizenähnliche Grasart, deren Körner das Mehl verderben, wenn sie mitgemahlen werden. Es ist ein lästiges und giftiges Unkraut auf den Getreidefeldern Israels, welches vom Weizen kaum zu unterscheiden ist, solange sich noch keine Frucht in den Ähren befindet. Zur Zeit des Fruchttragens hat der Lolch dann im Gegensatz zum Weizen schwarze Körner und in den Ähren und kann darum auch leicht von diesem unterscheiden werden. Darum konnte der Lolch von den Bauern erst kurz vor der Ernte entfernt werden. Da der Lolch stärkere Wurzeln hat als der Weizen, würde man beim Herausziehen den Weizen mit ausjäten. Das ist die biologische Erklärung. Der Sohn des Menschen hat also guten Samen gesät und diese sind die Söhne des Reiches, die in die Welt gesät werden. Dann hat aber auch der Diabolos seinen Samen gesät und diese sind die Söhne des Bösen. Aus dem Gleichnis und der Beschreibung des Lolchs wird deutlich, dass beide Pflanzen kaum voneinander zu unterscheiden sind. Sie sehen also nach außen hin praktisch identisch aus. Und in etlichen Gleichnissen, die der Herr in Bezug auf die Endzeit erzählte, wird deutlich, dass zwei Personen oder zwei Gruppen zuerst einmal das Gleiche tun und erst gegen Ende wird offenbar, wer echt ist und im Sinne Gottes gehandelt hat und wer nicht. Es ist ja interessant, es kommen ja einmal Leute vor das Angesicht Jesu und die sagen: Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Haben wir nicht in deinem Namen Wunderwerke getan? Das waren also solche, die im Namen Jesu diese drei Dinge getan haben. Und der Herr sagt ihnen, ich kenne euch nicht. Da sehen wir, also wenn wir diese Leute, die der Herr nicht kennt, wenn wir die heute beobachten würden, würden wir sagen, oh, doch, sieht ganz gut aus. Das sind zwei Knechte, die warten auf den Herrn. Der eine versorgt das Gesinde bis zur Wiederkunft des Herrn und der andere hat genug vom Warten und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Das sind zweimal fünf Jungfrauen, die warten auf den Herrn, schmücken ihre Lampen, alle zehn. Und die fünf klugen Jungfrauen haben genug Öl, währenddem die Törichten zu wenig haben. Am Ende wird offenbar, wer eben keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat. Zwei werden auf dem Felde sein und nur einer wird genommen. Zwei Frauen werden am Mühlstein sein und nur eine wird angenommen, Matthäus 24, 40. Die Söhne des Reiches und die Söhne des Bösen reifen unmittelbar nebeneinander aus und sie können erst mit Bestimmtheit unterschieden werden, wenn die Frucht entstanden ist. Der Weizen hat gelblich-weiße Körner und der Lolch schwarze Körner. Die Liebe und das Licht produziert Früchte der Liebe und des Lichtes, währenddem der Hass und die Finsternis Früchte der Bosheit und Finsternis produzieren. In der Anfangsphase gibt sich der Böse meist gut. Man kann ihn kaum vom Guten unterscheiden. Er wirkt zuvorkommend, menschenfreundlich, religiös und hat eine Form der Gottseligkeit. Aber wenn es dann nicht nach seinen Vorstellungen läuft und er zu wenig seine Vergnügungssucht ausleben kann, dann zeigt er sein wahres Gesicht. Wenn der Böse in seiner Ehre verletzt wird, oh, das ist das Schlimmste, ja. Da erkennt ihr etwas. Ja. Wenn der Böse in seiner Ehre verletzt wird, dann ist es vorbei mit der Freundlichkeit. Im Gegensatz dazu werden die Söhne des Reiches lieben, wo sie geschmäht werden. Sie werden segnen, wo ihnen geflucht wird. Die Söhne des Reichen suchen die Ehre und Herrlichkeit des himmlischen Vaters. Und gerade auch dann, wenn sie ihre eigene Ehre verloren haben. Wisst ihr, also wenn ich Geschwister antreffe, die ihre eigene Ehre verloren haben, es gibt ja solche Fälle, da ist irgendetwas passiert und alle zeigen mit dem Finger auf den Bruder oder auf die Schwester. Aber in dieser Situation immer noch die Ehre des Vaters suchen, habe ich unglaubliche Hochachtung vor diesen Menschen. Unglaubliche Hochachtung. Die gesellschaftliche Situation wird sich in der Endzeit so verändern, dass man nicht mehr auf beiden Seiten hinken kann. Vor der Wiederkunft des Herrn werden sich die Geister am Wort Gottes scheiden. Entweder vertraut man dem Wort Gottes und hält daran fest, dass die Bibel Gottes Wort ist, oder man relativiert die Bibel und lehnt sie als das alleingültige Wort Gottes ab. Wer die Bibel nicht als vollständiges Gotteswort akzeptiert und als Menschenwort deklariert, wird früher oder später schwarze Früchte hervorbringen. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Die Hure Babylon und der Antichrist sehen keine Möglichkeit, die sogenannte Welteinheit zu erreichen, solange es noch Menschen gibt, die behaupten, man könne nur durch Jesus Christus gerettet werden und nur durch ihn zum himmlischen Vater gelangen. Deshalb werden bibeltreue Christen für die Welteinheitsreligion ein Hindernis sein, das zu beseitigen gilt. Da, wo Christen in der Endzeit verfolgt und gehasst werden, da sind dann auch die Früchte der Finsternis offenbar geworden. Abschließend kann zu diesem Punkt Folgendes gesagt werden: Die Söhne des Reiches sind solche, die zur Verherrlichung des himmlischen Vaters leben wollen. Sie wollen dem Herrn Jesus Christus die Ehre geben und sie lieben die Menschen und wollen für andere ein Segen sein. Wie gut ihr Ansehen ist, sollte immer weniger eine Rolle spielen. Die Söhne des Bösen haben eine Form der Gottseligkeit, aber sie lieben das Vergnügen mehr als Gott und sie suchen ihre eigene Ehre. Es geht ihnen um die Selbstverwirklichung und um den Genuss. Solange diese Dinge noch da sind, können sie vielleicht ganz angenehme Zeitgenossen sein, aber wehe, wenn man sie in der Selbstverwirklichung einschränkt und ihnen nicht die Ehre gibt, die sie erwarten, oder wenn sie ihr genießerisches Leben in Gefahr sehen, dann ist es vorbei mit der Freundlichkeit. Der Hausherr ist der Sohn des Menschen, der den guten Samen gesät hat. Durch Wort und Geist hat er diesen Samen in schwache Menschen hineingelegt. Dadurch werden diese Menschen zu Söhnen des Reiches, die langsam ausreifen. Durch den Diabolos, den Durcheinanderwerfer, welcher auch der Satan ist, gelangt aber auch der Same des Bösen in viele Menschen, indem er diese Menschen mit seinem Geist inspiriert, so dass sie zu Söhnen des Bösen werden. Jesus nannte sogar einmal Juden Söhne des Teufels. Die Schnitter, welche der Herr als Engel bezeichnet, erkennen, dass auf dem Acker, das heißt auf der Welt, beides wächst, das Gute und das Böse. Was ist naheliegender, als den Anfängen zu wehren? Wir alle hätten wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Und wenn man das Böse nicht schon beim Aufkeimen abwürgt, dann reift es aus und dann führt das zu einer unheimlichen Katastrophe. Vermutlich erahnen die Engel bereits das Grauen, das auf die Welt zukommen wird, wenn das Böse ausreifen wird. Der Sohn des Menschen hat aber andere Pläne. Er will den Anfängen nicht wehren. Warum? Vielleicht kam ganz kurz die Frage auf, warum will der Herr der Bosheit so viel Raum geben? Wozu soll das gut sein? Wie kann er so viel Schreckliches ausreifen lassen? Man kann diese Frage an einem ganz praktischen Beispiel des letzten Jahrhunderts verdeutlichen. Am 8. November 1939 wurde ein perfektes Attentat auf Hitler geplant und der Diktator ist dem Attentat nur durch Zufall entkommen. Weil sein geplanter Rückflug nach Berlin wegen Nebels ausfiel und er stattdessen auf einen Sonderzug ausweichen musste, beendete Hitler seinen Aufenthalt im Bürgerbräukeller in München früher als erwartet und hatte mit seinem Führungsstab das Gebäude bereits 13 Minuten vor der durch einen Zeitzünder ausgelösten Explosion verlassen. Wie viel Leid wäre der Menschheit erspart geblieben, wenn dieses Attentat gelungen wäre? Wenn wir damals, und einige haben ja damals schon gelebt, aber wenn wir damals gelebt hätten und gleichzeitig auch im Voraus gewusst hätten, was ein Hitler im Zweiten Weltkrieg und durch den Holocaust anrichten wird, wir alle hätten uns sehnlichst gewünscht, dass dieses Attentat gelingen würde. Da verstehen wir vielleicht auch Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht gab es auch Engel, die beim Herrn vorstellig wurden und ihm sagten, dass dieser Mann eine riesige Katastrophe herbeiführen wird. Heute wissen wir, wie der Hausherr entschieden hat. Die Bosheit des Naziregimes sollte zur vollen Ausreife kommen. Dadurch wurde auch dem deutschen Volk und auch anderen Völkern bewusst, wie schnell man zu einem Monster gemacht werden kann. Man weiß heute, dass es zwischen 39 und 42 Attentate auf Hitler gab und davon war kein einziges erfolgreich. Gehen wir einmal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Attentats 50 zu 50 ist. Bei dieser Annahme wäre die Wahrscheinlichkeit, 39 Attentate zu überleben, bei 1 zu 550 Milliarden. Und die Wahrscheinlichkeit bei 42 Attentaten wäre dann 1 zu 4,4 Billionen. Ein Sechser im Lotto ist gerade mal ein Kinderspiel dagegen, denn hier stehen die Chancen 1 zu 14 Millionen. Das kann man eigentlich nur dann erklären, wenn man weiß, dass hier noch eine andere Macht im Spiel war. Die Tatsache, dass die Himmel herrschen, musste schon Daniel dem Nebukadnezar deutlich machen. Der Himmel hat entschieden, dieser Mann führt seinen Auftrag bis zum bitteren Ende aus. Warum das der Herr so entschieden hat, es gibt natürlich eine Antwort. 1948 war es dann möglich, dass die UNO-Vollversammlung dann einer Gründung des Staates Israel in Palästina oder in Israel eben zugestimmt hat. Das wäre vorher nicht möglich gewesen und auch nachher nicht möglich. Es ist eine traurige Tatsache, dass eigentlich nur der Holocaust es ermöglicht hat, dass dieser Staat so mit dem Segen der Vereinten Nationen gegründet werden konnte. Natürlich hatte Gott mit dem Holocaust auch noch ganz andere Dinge bezweckt, aber es musste so sein, der Himmel hat so entschieden und dann überlebt ein Mann 39 bis 42 Attentate. Wir verstehen also die Engel, wenn sie fragten, ob sie die Lolche zeitig ausreißen sollten. Der Hausherr lehnt aber mit folgender Begründung ab: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Weil der Weizen und die Lolche in der Anfangsphase praktisch fast gleich aussehen, bestand also die Gefahr, auch den Weizen auszureißen. Deshalb entschied sich der Herr, alles ausreifen zu lassen. Nehmen wir zum Beispiel Saulus. Er war ein eifriger Christenverfolger, der viel Unrecht verursachte. Bei der Steinigung des Stephanus hätte wahrscheinlich jeder Engel gesagt, das ist ein Lolch, hinweg mit ihm. Wohl kaum einer wusste damals, dass ausgerechnet dieser Mann ein ganz besonderes Werkzeug der Gnade Gottes werden würde. In diesem Fall hätte man den Weizen ausgerissen. Erst in der Ausreifezeit, also letztlich in der Endzeit im engeren Sinne, kann man den Weizen vom Unkraut unterscheiden. Durch die Ausreife wird sich zeigen, wer ein Sohn des Reiches und wer ein Sohn des Bösen ist. Ohne Ausreifung des Bösen, jetzt bin ich gespannt, ohne Ausreifung des Bösen gibt es auch keine Ausreifung des Guten. Stimmt das? Das muss man noch beweisen. Könnte ein Sohn des Reiches nicht auch ohne den Bösen ausreifen? Ich bin überzeugt, dass eine zwingende Kausalität zwischen der Ausreifung des Guten und Bösen besteht. Nehmen wir einmal an, die Christen würden kaum mit Bosheit konfrontiert. Wir würden nicht lernen, zu lieben, wo gehasst wird. Wir würden nicht lernen, zu segnen, wo geflucht wird. Wir würden nicht lernen, unseren hungernden Feind zu sättigen. Wer in der göttlichen Liebe vollkommen werden will, wirklich vollkommen werden will, braucht den Bösen, um diese Vollkommenheit auch zu erreichen. Der Hass und die Lieblosigkeit in dieser Welt nimmt zu, sie kommen zur Ausreife. In einer zunehmend kalten Welt kann nur noch derjenige lieben, der die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in sich trägt. Alle diejenigen, die denken, sie seien aus sich selbst heraus genug gute Christen, werden in der Endzeit scheitern, wenn sie nicht ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn setzen. Wir sind aus uns selbst heraus nicht in der Lage, unseren Feind zu hassen. Das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Die Erkenntnis, dass das Böse unter anderem auch wegen uns ausreifen muss, ist nicht unbedingt angenehm. Der Engel Satans durfte Paulus mit Fäusten schlagen. Warum eigentlich? Paulus war doch so bemüht, war so eifrig wie kein anderer. Und jetzt gibt Gott dem Satan auch noch die Bewilligung, dass er mit Fäusten geschlagen werden darf. Warum? Weil ihm es zum Guten zusammenwirken musste. Paulus wurde vor der Überheblichkeit bewahrt, wie er selber schreibt. Und er durfte dadurch die Kraft Gottes in seiner Schwachheit erfahren. Also wenn Gott uns in schwierige Situationen hineinstellt, dann bewirkt er immer gleich mehrere Dinge gleichzeitig. Es geht nicht nur um unseren Erziehungsprozess, es geht auch darum, dass die anderen, gerade wenn wir in der Not drin stecken, auch etwas dazulernen. Er erreicht immer mehrere Dinge gleichzeitig. Die Ausreife des Bösen geschieht aber nicht nur, damit wir in der göttlichen Liebe und im Vertrauen wachsen dürfen, sondern damit auch offenbar wird, wohin die Gottlosigkeit führt und wohin es geht, wenn die Menschheit denkt, sie könne ihre Probleme auch ohne Gott lösen. Die Menschheit vertraut heute so sehr auf ihre Forschungserrungenschaften, dass sie der irrigen Meinung ist, die anstehenden Probleme mit Technik, mit Robotik, mit Nano- und Biotechnologie sowie Gen- und Computertechnologie lösen zu können. An das glauben sie immer noch irgendwie. Erst in der Ausreifezeit trennt sich Spreu vom Weizen und erst da wird offenbar, was aus dem Vertrauen auf Gott und immer noch aus der Liebe lebt, obwohl die Liebe der vielen erkaltet. Der Sohn des Menschen hat durchaus seine gewichtigen Gründe, warum er es zulässt, dass das Böse ausreifen darf. Diese Erkenntnis löst in mir auch ein Schaudern aus. Das gleiche Schaudern, das mich befällt, wenn ich die Gerichte studiere, die in der Offenbarung beschrieben werden. Manchmal frage ich meinen Herrn, warum mutest du der Menschheit so viel zu? Und da kommt ein Apostel Paulus zu dem Schluss, das augenblicklich Leichte der Drangsal ist nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also Paulus, wie viel hat dieser Mann gelitten? Also sein Leidenskatalog ist sehr beachtlich. Und er bezeichnet diese Leiden als ein augenblicklich leichtes. Ich würde sagen, Paulus, du hast untertrieben oder übertrieben, wie man es nimmt, ja. Also leicht empfinde ich das nicht. Aber wenn man es eben vergleicht mit dem, was in Zukunft kommt, dann ist das etwas Kleines. Ja. Ich habe mich auch schon gefragt, Herr Jesus, er hat ja, bevor er die Weltgeschichte gemacht hat, hat er ja schon gewusst oder geplant, ich gehe dann ans Kreuz. Ich habe mich auch schon gefragt, Herr, warum hast du dir selbst das Kreuz von Golgatha zugemutet? Warum hast du dir das zugemutet? Auch wenn wir es heute noch nicht richtig verstehen können, aber unser Herr ist bei der Prüfung aller Kosten zu dem Schluss gekommen, dass sich das alles lohnt, auch wenn wir es heute noch kaum fassen können. Ich möchte noch beten. Geliebter himmlischer Vater, wir können nicht anders als dich anbeten, uns beugen vor dir, vor deiner Größe, vor deiner Allmacht, vor deiner Liebe, vor deiner Barmherzigkeit. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute schon ein Stück weit dich in deinem Wesen erkennen durften und dass wir wissen dürfen, alles, was du tust, ist gut und alles
führt zu dem Ziel, das du gesetzt hast. Und dein Ziel ist so wunderbar, dass wir es heute noch kaum erahnen können. Schenk, dass wir an diesem Wort festhalten des Apostels Paulus, dass die gegenwärtigen Leiden nicht wert sind, verglichen zu werden mit der künftigen Herrlichkeit. Dass wir das einfach glauben. Und so segnen wir ganz besonders in deinem Namen, Herr Jesus, alle Schwachen unter uns, alle, die mit Schmerzen beladen sind, mit Sorgen, mit Nöten, mit Bedrängnissen. Sei du ihnen ganz besonders nahe. Schenke du ihnen deinen Frieden. Segne auch unsere verfolgten Geschwister und segne auch ihre Peiniger. Ich danke dir, dass wir einfach im Blick auf dich ruhig werden können und uns freuen können über dein Wirken. Amen.